Ihr hört Vincent und Marie.
Mit offenen Armen.
Hallo!
Moin Messer, was hast du denn da gerade noch runtergeschluckt, während das Intro lief? Kurz eine Pille eingeworfen oder was?
Ja, damit es auch Spaß macht beim Aufnehmen. Nee, ich habe Neurodermitis tatsächlich und habe ja eine lange Leidensgeschichte mit meiner Neurodermitis, muss man dazu sagen. Es war alles sehr, sehr ärgerlich. Es hat ja 10 Jahre gedauert, bis das vernünftig diagnostiziert wurde. Und dadurch, dass ich jetzt endlich sehr gut angebunden bin, haben wir so eine Antihistamintherapie, bei der du 4-mal am Tag Antihistamin einnimmst, was auch sonst gegen Allergien gegeben wird. Und das lindert eigentlich allen Juckreiz ziemlich effektiv und hätte mir unfassbar viel Leiden erspart, wenn ein vernünftiger Arzt mir das früher mal mitgeteilt hätte.
Das ist ja krass.
Genau, und das passt ganz gut dazu, dass früher ist und mein Heuschnupfen langsam anklopft. Von daher kann ich ja 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen.
Aber musst du das jetzt praktisch lebenslang nehmen oder entfaltet es irgendwann so seine Wirkung, dass du ja geheilt bist?
Man kann, also das ist ja, ich glaube, es ist eine Autoimmunerkrankung, Neurodermitis, das geht jetzt nicht einfach weg, aber Antihistaminika haben fast keine Nebenwirkungen. Das ist das Interessante. Also man kann die relativ nebenwirkungsarm einnehmen und 4 Tabletten entfalten die maximale Wirkung. Wenn du mehr nimmst, bringt das auch nicht mehr, hat mir die Ärztin erklärt. Es gibt wohl extrem gut dokumentierte Studien über das Medikament oder die Medikamentengruppe. Und früher haben die den Leuten so 20, 30 Tabletten reingeknallt. Aber das bringt lustigerweise nicht mehr, als wenn du 4 nimmst.
Ja, und Histamine kommen ja auch in Lebensmitteln vor. Also deswegen klappt das wahrscheinlich ganz gut.
Stimmt.
Ja.
Genau, ich glaube in Tomaten und so.
Ja.
Genau. Ja. Und ich bin ein bisschen müde heute, deswegen muss ich mit einem Energy Drink.
Ah, welche Sorte?
Kong Strong normal.
Kong, ich mag, glaube ich, Strong.
Vom Lidl. Preiswert. Wie so ein 14-Jähriger.
Geil. Ja, was ist denn heute? Freitagnachmittag ist es. Mir auch schon ein paar Kaffees reingeballert.
Ja. Es ist vor allem der 8. März. Ich wünsche dir und allen zuhörenden Frauen einen siegreichen Frauenkampftag heute.
Vielen Dank. Wenn man auf Napolis Straßen unterwegs ist, da stehen auch überall kleine Italiener mit so gelben Blumensträußen. Das sind so eine bestimmte Sorte Blumen. Aber ich habe leider noch keine in die Hand bekommen. Ich weiß nicht warum. Ich glaube, ich sah ein bisschen zu grumpy aus, wie ich da in meinen Springerstiefeln durch die Straßen geflitzt bin.
Ja.
So soll es sein.
Aber wie geht's dir denn heute, wo wir aufnehmen am Freitag, den 8. März, 16 Uhr?
Ganz gut. Ganz gut. Stabil, würde ich sagen. Stabile 8. Bin ein bisschen runtergekommen von meinem MDMA-Trip. War ja auch mal Zeit. Und so witzig.
Also deinem metaphorischen MDMA.
Ach so, ja, Leute. Ich brauche ja keine Drogen tatsächlich. Keine Ahnung, was bei mir abgeht. Ich weiß nicht, ob du das siehst. Falls du dich fragst, was die Wichse an meinem Auge ist. Das sieht literally aus wie Wichse. Das war ganz witzig. Letztes Jahr, bevor ich nach Neapel bin, einen Tag vorher habe ich so eine, wie nennt man das denn? Nicht Bindehautentzündung, sondern so ein Gerstenkorn. Also so eine entzündete Pore im Auge hatte ich da. Und hatte mir dann aber aus Deutschland noch so eine antibiotische Salbe mitgebracht. Das war letztes Jahr der Fall. Und dieses Jahr, sobald ich in Neapel war, hatte ich wieder so ein Ding. Ich habe es gar nicht gecheckt, weil irgendwie scheint das so eine Connection zu haben. Und die hatte ich behandelt mit irgendwas aus der Apotheke und Kamille und so. Und das ist relativ schnell weggegangen. Und gestern guckt mich so mein Freund an und sagt so, Marie, irgendwie hast du da was an deinem Auge. Das schwillt dann halt immer so an. Und ich so, nein, nicht schon wieder. Und dann habe ich gestern meinen Doktorfreund Simon getroffen. Und der meinte dann so, sag mal, soll ich dir mal ein Rezept ausstellen? Das ist so praktisch. Und dann hat er mir einfach heute Morgen...
Ich habe da einen ganz einfachen Trick, der hilft sofort, meinte der.
Nee, und tatsächlich, das ist so ein Luxus. Der hatte mir das letztens schon gesagt, als auch Ramona mal nicht so gut ging. Der ist halt wirklich, der kann Rezepte ausstellen. Und der hat, ich wusste das immer, dass der Doktor ist, aber ich habe den jetzt nie so gefragt. Aber der hat so ein paar Mal schon gesagt, ey, wenn du irgendwas brauchst, ich mach einfach. Was natürlich so ein Luxus ist, wenn mal wirklich was ist. Und dann hat er mir von einfach auf so einem DIN A4-Blatt mit so einem Stempel von ihm so meinen Namen draufgeschrieben und dann das Medikament. Und ich so, kann ich damit jetzt einfach zur Pharmacia gehen oder was? Und ja, ich bin einfach dahin, hab das gezeigt. Ey, es ist so easy gewesen und jetzt habe ich irgendwie noch so Tropfen bekommen und ich hoffe, mein Matschauge verschwindet dann schnell. Das ist nämlich ein bisschen blöd. Aber abgesehen davon bin ich fit. Und du?
Viel Kamillentee trinken. noch als Anmerkung dazu, Kamillentee wirkt entzündungshemmend tatsächlich.
Ja, ja.
Das kann man, glaube ich, literweise. Ja, das ist sehr gut. Mir geht's besser, nachdem ich eine sehr anstrengende Woche hatte. Wir haben eben in der kurzen Vorbesprechung, wenn wir Vorbesprechung sagen, klingt das immer so, als ob wir extrem organisiert wären, aber in unseren ganz knappen Vorbesprechungen kommen wir manchmal auf das eine oder andere zu reden. Habe ich schon erzählt, dass ich eine schwierige Woche hatte. Bei mir ist gerade aktuell Thema nahestehende Bezugspersonen, denen es einfach sehr schlecht geht. Und was man da machen kann oder nicht und was das mit einem selber macht, wie es einem selber damit geht. Und ich habe absurde Geldprobleme. Das habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Und ich bin am Hasseln. Ich bin den ganzen Tag Sachen auf eBay am Verkaufen und Gott weiß was. Jetzt habe ich gestern, ich habe angefangen, Marie, ich habe das Bonusprogramm von meiner Krankenkasse angefangen in Anspruch zu nehmen. Da kannst du nachweisen, dass du dieses und jenes gemacht hast wie so ein Versuchskaninchen und kriegst dann so ein bisschen Geld zurück.
Warte mal, für bestimmte Behandlungen oder für was jetzt?
Du kriegst an sich auch echt Geldprämien zurück, aber du kriegst vor allem noch mehr zurück, wenn es Leistungen sind, wo du in Vorkasse gegangen bist, wie zum Beispiel eine professionelle Zahnreinigung. Mhm. Das habe ich einmal gemacht. So. Und du musst dann nachweisen, dass du Mitglied im Fitnessstudio bist und dich hast impfen lassen, solche Sachen. Also dass
du möglichst gesund lebender Mensch bist, praktisch.
Genau, das beweist du deiner Krankenkasse und die geben dir so ein paar Euros zurück. Und ich bin halt so broke, dass ich wie in so einer RTL-Sendung angefangen habe, wirklich alles zusammenzukratzen, was geht. Und dann dachte ich mir, Moment, ich habe doch mal eine Tetanus-Auffrischungsimpfung bekommen, die noch nicht in meinem Impfpass drin steht. Und ich dachte mir, vielleicht kriege ich damit die nötigen Punkte, um mir das Geld auszahlen zu lassen, weil es gibt einen gewissen Schwellenwert, ab dem ausgezahlt wird.
Und von immer was für einer Summe spricht man denn da?
Also ich habe tatsächlich zum ersten Mal mich von meiner Zahnarztpraxis überreden lassen, eine professionelle Zahnreinigung machen zu lassen letzten Dezember. Und das war sehr gut, muss ich sagen. Die haben mich zwar überredet, aber mit
dem Ergebnis. Nein, ich weiß, wie teuer das ist. Ich meine die Prämie.
Genau, und davon kriege ich was zurück. Und davon kriege ich Geld zurück. Und zwar 70 Euro von den 120, die ich bezahlt habe, wenn ich denen 500 von diesen magischen Punkten nachweisen kann.
Ach so.
Das ist die Grenze, ab der du das ausgezahlt bekommst. Und mir fehlen noch genau 100 Punkte, um diesen Auszahlungsplan. Und dann dachte ich mir, Moment, ich habe mich gegen Tetanus doch impfen lassen. Dann habe ich, Marie, ich habe meinen super zerlotterten, zerfledderten Impfpass irgendwo auf den Dachboden ausgegraben. Ich habe das ist die Hülle von so einer Tetanus-Spritze. Die haben die mir damals mitgegeben, meinten, Herr Sporon, Sie hatten den Impfpass nicht mit dabei. Kommen Sie einfach mit dem Impfpass und dieser Hülle von der Spritze wieder, dann tragen wir das ein. Dann bin ich völlig verzweifelt in meine Hausarztpraxis und meinte, ich habe mich hier mal impfen lassen. Können Sie mir bitte sagen, wann das war? Dann meinte die total nette Sprechstundenhilfe, dass das 2022 gewesen wäre. Dann hatte ich einen halben Mental Breakdown, weil ich das nicht mehr einreichen kann. Es hätte im letzten Jahr gewesen sein müssen.
Scheiße.
Hätte im letzten Jahr gewesen sein müssen. Ich meine, ich konnte selber drüber lachen. Es ist schon reichlich absurd alles. Aber das ist quasi das, was finanztechnisch gerade abgeht. Ein bisschen
Alter, das
Struggle.
Klingt nach einem extremen Hustle.
Genau, aber ich dachte mir dann auch, Geld verprassen kann ich richtig gut. Und dann dachte ich mir, ich lerne gerade so ein bisschen Geld zusammenzukratzen. Das ist nämlich auch nicht schlecht. Mal gucken, wie man so Geldreserven auftreiben kann irgendwie. Aber mein Therapeut hat mir gestern gesagt, Herr Sporon, es ist alles so anstrengend gerade bei Ihnen. Leihen Sie sich einfach Geld. Bündeln Sie einfach Ihre Schulden. Leihen Sie sich einmal Geld und machen Sie das irgendwie so in Ruhe. Das war auch sehr vernünftig.
Ja.
Weil du wirst ja
wahnsinnig. Naja, wahrscheinlich macht das nachhaltig auch was mit dir, ne? Kann ich mir vorstellen. Also jetzt mit dem großen Geld ausgeben. Jetzt einmal so diesen Hustle zu spüren. Vielleicht auch nicht.
Mal gucken. Genau.
Oh, ich glaube, wir haben ein kleines Delay, aber macht ja nichts hier. Ja.
Macht ja nichts. Wird ja alles aufgezeichnet und am Ende zusammengeschnitten und das sollte ja alles passen. Aber genau, also das einmal bei mir, zum anderen das Thema, das ich gerade benannt hatte, nahestehende Bezugspersonen, denen es schlecht geht. Aber das Thema ist so ein bisschen ausufernd und sehr düster. Magst du vorher vielleicht so ein paar kleine Updates geben, wie es bei dir so aussieht gerade?
Ja, ich kann eigentlich nur noch mal kurz von Rom erzählen. Rom war, wie erwartet, wunderschön. Aber es hat mich auch, wie erwartet, nicht so gecatcht wie Napoli. Was ja auch irgendwie gut ist. Also stell mal vor, ich würde jetzt irgendwie nach Rom abhauen. Da müsste das schon richtig krass gewesen sein. Aber trotz allem war es eine sehr, sehr witzige Zeit, vor allem eben mit meiner Freundin. Und ich habe ein gutes Gefühl für die Stadt bekommen und für die Monumenti. Und wieder sehr schöne, originelle Erfahrungen machen können mit Einheimischen. Das war auch so witzig. Wir haben ein paar Jungs kennengelernt, mit denen wir gechillt haben. Und die kamen alle aus Napoli. Wahrscheinlich habe ich mich deshalb so gut mit dir verstanden. Genau, das war cool. Aber noch schöner war dann wirklich auch wieder nach Hause zu kommen. Und irgendwie, keine Ahnung, ich bin vom Hauptbahnhof hergelaufen, war richtig im Arsch. Und direkt irgendwie drei Freunden so in die Arme. Und das war einfach so richtig fein zu Hause sein. Und genau, bin jetzt anderthalb Wochen alleine, also ohne Besuch meine ich. Und das tut gerade echt gut zum in mir ankommen, reflektieren, mit meinen Themen sein und auch so vor allem ein bisschen Zeit haben für meine Freunde auch treffen und so, also jetzt die Neapolitanischen, bevor die nächste Mädelsrutsche ankommt. Also mir geht's gut, deswegen lass uns, und ich bin bereit, mit dir in die düsteren Dinge einzutauchen, denn das ist ja nun trotzdem auch ein Thema, was mich auch tagtäglich beschäftigt. Also wenn es Angehörigen schlecht geht.
Genau, und ich merke einfach, dass mich das tatsächlich destabilisiert. Also ich musste sogar von einer Destabilisierung sprechen. Also das ist nochmal mehr als, das betrifft mich irgendwie, das lässt mich nicht kalt, sondern es führt dazu, dass ich selber halt desorientiert werde, meinen Alltag nicht mehr gut managen kann, was einfach nie gut ist, weil da hat ja keiner was von. Und ich merke halt, dass ich dieses extreme Bedürfnis habe zu helfen, wenn es Leuten schlecht geht, die mir sehr nahe stehen. Und ich rede jetzt natürlich, um das zu kontextualisieren, nicht davon, dass jemand mal einen schlechten Tag hat. Also ich meine da schon ganz explizit Extremsituationen, also heftigste Extremsituationen. Ja. Sei das bezogen auf Handlungen oder auf Stimmungen von Mitmenschen. Und das war bei mir jetzt so ein bisschen Thema. Ich hatte gestern Therapie nochmal, ich habe ja nicht mehr so oft Therapie, das hat mir auch sehr gut getan, da konnte ich das nochmal ein bisschen ordnen. Und da ging es auch um die Frage, aber warum destabilisiert einen das denn? Weil es müsste einen ja nicht notwendig destabilisieren. Es kann ja sein, dass einen das traurig macht oder wütend oder so, oder man relativ verzweifelt. Aber destabilisieren ist ja schon jetzt ein sehr starkes Wort, ein sehr starker Zustand irgendwie. Und da ging es dann nochmal darum zu schauen, okay, was sind denn so die identifikatorischen Anteile? Was hat man selber denn so erlebt und wie sehr sieht man sich in der anderen Person, dass man da eben unmittelbar emotional betroffen ist? Und es hat mir selber sehr geholfen, zu verstehen, man hat manchmal Sachen erlebt im Leben, wo man Hilfe gebraucht hätte, wo man sich gewünscht hätte, dass jemand für einen da ist, und dann mag einem jemand begegnen und die Situation desjenigen erinnert einen daran, und dann ist es halt, glaube ich, psychologisch wichtig, sich bewusst zu machen, dass das einfach nicht dieselbe Situation ist, in der man selber mal gewesen ist, und dass es halt nicht um einen selbst geht. Also ich will auch gar nicht so sehr die Entfremdung und die Distanz zu den Mitmenschen predigen. Das ist also nun meine Sache gar nicht, aber dass man zumindest sich selbst darüber aufklärt, wo ist meine Grenze und wo ist die des anderen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, gerade bei Bezugspersonen, denen es halt schlecht geht.
Total. Also du sprichst mir aus der Seele. Ich merke auch, wenn ich Menschen begegne, gerade natürlich denen, die mir am wichtigsten sind und die ähnliche Probleme haben, die ich selber sehr gut kenne, dann ist man natürlich anders emotional involviert. Also nicht nur, weil es einer geliebten Person schlecht geht, sondern auch noch mit dem Thema, wo man selbst mit zu tun hatte oder hat. Das triggert natürlich an einer anderen Stelle, als wenn das jetzt ein Problem ist, was man irgendwie distanzierter behandeln kann. Und da ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass man auf seine eigenen Grenzen achtet. Aber hat die Bewusstwerdung dir praktisch da schon geholfen? Oder musst du jetzt irgendwie, also gibt es noch aktive Übungen, die du machst, um da irgendwie auf dich selber zu achten?
Also was mir geholfen hat, ist, dass dieses Moment der Identifikation wahrscheinlich das Moment ist, das mich so aufwühlt. Weil ich nicht ganz verstanden habe, wieso mich das so komplett aufwühlt. Weil ich habe in meinem Leben viel gesehen und habe ein dickes Fell. Eigentlich, im Endeffekt bin ich nicht so leicht aus der Ruhe zu bringen. Also du kannst mir eigentlich alles erzählen und ich kenne das oder weiß ich nicht, kann das irgendwie einordnen. Und das hat mir schon mal sehr geholfen. Und ich meine, bestenfalls macht Therapie ja genau das, Dinge ordnen, Dinge einordnen und irgendwie transparent zu machen. Und was ich nochmal halt einfach verstanden habe, ist, naja, erstens, wenn du jetzt nicht gerade Elternteil bist oder so, du bist nicht für die Person verantwortlich. Du bist schlichtweg nicht in der Verantwortungsposition der Person gegenüber. Zweitens, du kannst der Person schlichtweg nicht helfen. Das muss die Person selber wollen. Man sollte einfach gar nicht davon ausgehen, dass man von außen jetzt irgendwie groß da was beeinflussen kann. Man kann natürlich unterstützend wirken oder was auch immer. Aber jemand, der sich akut in einer Extremsituation befindet, da sollte man gar nicht davon ausgehen, dass man von außen da jetzt eine Verbesserung bewirken kann. Also es ist quasi schon die falsche Prämisse, wenn du in den Kontakt mit der Person gehst, mit der Idee, ich werde helfen können. Mhm. Dann kannst du eigentlich quasi nur enttäuscht oder frustriert werden. Ab einer gewissen, je nachdem wie extrem die Situation ist.
Ja, aber auf der anderen Seite ist ja auch die Einbeziehung, also die von der anderen Person kommt, ein Hilferuf. Und also unhandlungsfähig sind wir ab dem Zeitpunkt, wo wir involviert sind, ja auch nicht. Ich hatte das nämlich auch mal vor ein paar Wochen. Also mir passiert es öfters, dass, weil wir einfach so offen über das Thema schreiben und alle wissen, das ist so mein Thema und ich spreche da offen drüber, dass sich öfters Menschen an mich wenden, also manchmal sehr nah stehende Menschen, aber manchmal auch distanziertere Menschen. Und ich dafür sehr dankbar bin, aber dann eben auch immer wieder so an meine eigenen Grenzen gerate von, wo ist mein Handlungsspielraum und wie viel Verantwortung darf ich mir aufhalsen? Und vor allem dann eben zu sagen, okay, ich weiß jetzt Bescheid, aber das liegt nicht an mir, was die Person damit macht. Ich kann zuhören, ich kann Ratschläge geben, wenn es dann zum Beispiel um professionelle Schritte und Wege und Ansprechpersonen geht. Und es ist sehr schwierig, da dann zu sagen, ich kann die Person aber nicht retten. Ja.
Genau, ich habe es vielleicht auch nicht direkt klar genug formuliert, weil ich da selber auch, ich bin da ja auch noch in einem Prozess drin, also ich bin da gerade sehr akut von betroffen und deswegen finde ich auch mal interessant, wenn ich im Podcast über Sachen rede, die gerade sehr akut sind, dann ist es viel schwieriger, die Gedanken zu ordnen.
Total.
Also das ist viel, viel schwerer, ne? Aber das, was ich gelernt habe zuletzt, ist eben, dass man nicht in den Kontakt gehen sollte mit dem Anspruch, effektiv helfen zu können. Das ist, also genau, ich habe es jetzt so ein bisschen so, als ob das gar nicht möglich wäre, das ist auch Quatsch, aber man sollte sozusagen nicht mit dem Anspruch, helfen zu können, in den Kontakt gehen, weil das wird sehr schnell enttäuscht. Bestenfalls gelingt das, dass man jemandem helfen kann, aber der Anspruch sollte vielleicht einfach sein, zum Beispiel nicht selber instabil zu werden. Das könnte ja zum Beispiel total auch der Anspruch sein. Genau.
Ja. Ich merke dann zum Beispiel auch in solchen Situationen immer, dass ich das total konfirmiert brauche von anderen Menschen, dass ich da keine Verantwortung trage, wenn jemand auf mich zukommt. Also jetzt beispielsweise von meinem Vater, der ja auch allein über die Arbeit oder auch meine Schwester durch die Arbeit, das sind ja alles Sozialpädagogen, die ja nur mit schwierigen Fällen praktisch zu tun haben. Und die mir, von denen ich dann auch immer wieder hören muss, Marie, das ist toll, dass du da das und das machen kannst oder da sein kannst, Ansprechperson vor allem sein kannst, mehr aber auch nicht. Ja, also, weil ich das ja auch immer noch lerne und da auch total viel Respekt vor habe, also auch von meiner zukünftigen Arbeit, ne? Falls ich das irgendwann mache.
Genau, aber man kann das lernen, das finde ich auch immer ganz wichtig. Selbst wenn man noch nicht an dem Punkt ist, dass man sozusagen sich bewusst macht, das kann man auch ausbauen, diese Distanzierungsfähigkeit. Das ist jetzt kein gottgegebenes Naturgesetz irgendwie. Ja, und was mir halt auch schwerfällt, ist dann nicht irgendwie, ja, also genau, das war auch nochmal Thema, dass mein Selbstbild zum Teil noch so ein bisschen instabil ist und dann vom Fremdbild abhängt. Also wenn mein Gegenüber sich, sage ich mal jetzt, ne, salopp gesagt, sich Filme auf mich schiebt, mein Gegenüber denkt, ich will ihm irgendwas oder ich könnte das Gegenüber retten, wenn ich nur wollte, also solche Ideen, dann habe ich gemerkt, macht das was mit mir, weil ich dann mich davon nicht gut abgrenzen kann, weil ich dann wirklich plötzlich denke ich so über mich selber, wie das Gegenüber über mich denkt.
Ja.
Das passiert als Automatismus. Das kann man auch sehr gut lindern, wenn man sich das halt bewusst macht einfach.
Ja. Und es geht ja auch andersrum, dass man ganz oft denkt, die Person denkt bestimmt das von mir und dann unterschätzt man die Person total und projiziert sein eigenes schlechtes Bild auch noch auf das Bild des anderen. Ich habe letztens einen TikTok gesehen, mir das einfach nochmal so krass klar gemacht hat auch.
Ja, andersrum funktioniert es auch, das auf jeden Fall.
Okay, aber das heißt, an welchem Punkt stehst du da jetzt gerade? Das heißt, du hast dir das alles bewusst gemacht, du hast es in der Therapie besprochen und würdest du sagen, du bist da jetzt ein bisschen klarer und auch wieder ein bisschen mehr bei dir in der Mitte angekommen?
Ja, auf jeden Fall. Mir geht's viel besser, ich bin viel stabiler. Es gibt lustigerweise ein Hegel-Zitat.
Na, wie denn auch nicht? Keine Folge ohne Hegel-Zitat, bitte.
Ja, ich habe es aber auch schon, glaube ich, häufiger zitiert. Sinngemäß geht das so, dass Hegel sagt, Freiheit ist Einsicht in die Notwendigkeit. Und das klingt erstmal wie das Gegenteil von Freiheit. So, Notwendigkeit, Freiheit, hä? Aber das Interessante ist eben diese Situation, die ich gerade geschildert habe. Eine Person, die dir sehr nahe steht, die aber in einer Extremsituation ist, die sich vielleicht auch dir gegenüber scheiße verhält, ist alles ein bisschen heavy irgendwie. Da gibt es halt nur den einen Weg. Es gibt nur den einen Weg. Du kannst dich nur abgrenzen, du kannst nur bei dir selbst bleiben. Es bringt überhaupt nichts, damit reinzugehen. Es bringt gar nichts, da irgendwie sich zu sehr zu involvieren. Und die einzige Freiheit, die du da noch hast, ist dir halt das bewusst zu machen. Mhm. So, und das hat mir gerade sehr geholfen, dass es dann einfach notwendig ist, erstens eine Grenze zu ziehen. Also einfach zu sagen, meine Grenze ist hier. So, wenn du irgendwie verbal oder sonst wie diese Grenze überschreitest, dann halt nicht. Zweitens halt eben sich klar zu machen, ich bin nicht für die Person verantwortlich, egal was die Person sagt, mir vorwirft, mir droht, etc. pp. Und so fort. Und das, wenn man das einmal durchgearbeitet hat, dann geht's eigentlich. Also mir geht's gerade tatsächlich ganz okay, weil ich einfach verstanden habe, es gibt nur diesen einen Weg. Ich kann das nur mit Abgrenzungen und bei mir selbst bleiben machen. Und wenn das scheitert, dann scheitert das ja nicht für mich, sondern fürs Gegenüber. Und es scheitert auch nicht wegen mir.
Nein. Genau.
Genau, und das hilft mir gerade sehr. So.
Ja. Und indem du auf deine eigenen Grenzen achtest, tust du nicht nur dir selber das Notwendige, sondern auch der anderen Person, weil die andere Person hat eben auch nichts davon, wenn sich da die Identitäten und die Probleme miteinander vermischen oder auch die Reaktion. Klopft es hier gerade?
Man hört hin und wieder die italienischen Gespenster im Hintergrund klopfen, die wahrscheinlich in den Wänden irgendwelche Nudeln plattern oder so. Passt.
Claudio und Achille.
Aber genau, ich glaube, man lernt zum Beispiel, wenn man den Rettungsschwimmer macht, dass Ertrinkende, die zappeln total. Und ich glaube, man lernt, dass man die ausnocken muss, um die sicher an Land bringen zu können, um nicht selber runtergezogen zu werden. Das ist so ein ganz gutes Bild dafür.
Ja, stimmt. Ja. Ja, und trotzdem denke ich auch, also Es ist so wichtig, dass alle Menschen sich diese Gedanken machen und dass man eher davon ausgeht, dass Menschen sich abgrenzen können, weil sonst könnte man ja gar nicht erst um Hilfe fragen. Weißt du, wie ich meine? Ich glaube, viele Menschen strugglen damit, nach Hilfe zu fragen, weil sie eben die anderen nicht überfordern wollen oder denen vielleicht auch nicht diese Abgrenzung zutrauen, zu Recht. Ich meine, es ist schwierig. Das ist, finde ich, aber auf der anderen Seite, also von der anderen Sicht aus, eben genauso wichtiger Punkt, dass jeder auf sich selber achten muss und wir deshalb anderen Menschen auch ruhig was zutrauen dürfen. Da hatte ich jetzt nämlich viel auch mit einem Freund drüber gesprochen, der sehr Probleme damit hat, nach Hilfe zu fragen und immer alles alleine macht. Und das ist von der anderen Seite her dann eben auch irgendwie ein Leidensdruck. Der muss jetzt halt lernen, es ist okay, mich zuzumuten. Und ich muss natürlich auch damit rechnen, dass Menschen an irgendeinem Punkt sagen, ich kann jetzt hier gerade nicht mehr machen. Aber das sind eben diese beiden Seiten, die wichtig sind, ja.
Ja, aber genau, gerade wenn man jetzt mit anderen Erwachsenen zu tun hat, wenn wir jetzt von erwachsenen Menschen reden, die miteinander umgehen, dann muss man sich auch darauf verlassen können, dass die schon selber für sich wissen, was sie sich zumuten können oder nicht. Mhm. Und sich auch bemerkbar machen. Also das finde ich auch ganz wichtig, dass man halt eben sagt, das passt nicht für mich und so weiter und so fort. Nicht, dass plötzlich das Gegenüber erst sagt, ja, ich kann dir helfen und dann selber völlig aufgelöst dasteht. Es kann natürlich passieren, wir sind alle keine Roboter. Mhm. Also es geht mir nicht darum, irgendwen zu beschämen, dem das passiert. Mir ist es auch schon oft genug im Leben passiert. Ich finde nur, der Anspruch sollte sein, ich zumindest versuche das selber auch, wenn mich jemand um etwas bittet, dass ich erstmal mich selber frage, kann ich das überhaupt leisten? Und dann sage, ja oder nein oder zu den Bedingungen und dass ich auch, wenn ich selber merke, okay, jetzt wird es mir zu viel, dann sage, okay, jetzt ist der Punkt bei mir erreicht, wo es mir zu viel wird.
Voll.
Und wie du sagtest, das profitieren alle davon. Es geht im Endeffekt allen besser, wenn man versucht, das zu etablieren, so ein bisschen.
Ja, und dass das nicht immer so perfekt klappt, ist klar. Das ist eine Utopie. Aber diesen Anspruch daran zu haben, wenn den alle so ein bisschen haben, dann kommt man ja möglichst weit und kann auch immer wieder arrangieren. Und ja, deswegen ist Selbstreflexion einfach so, so wichtig und überhaupt nicht egoistisch, sondern eher das Gegenteil.
Ja, vor allem, wenn du die halt anschaust, ne, mal angenommen, alle Leute achten darauf, ihre Grenzen zu kommunizieren, sich selbst abzufragen, was für sie gut ist und was nicht und so weiter und so fort, dann kannst du dir das vorstellen wie so eine ganz kleinschrittige Maschine. Also wenn jeder Beteiligte sozusagen sich immer selber fragt und immer sagt, bis hierhin und nicht weiter, dann sind die Ergebnisse, was schon so Manager sprechen, ist der überhaupt von Ergebnissen zu sprechen. Aber das, was du dann umsetzt, ist eventuell nicht so schnell, so effektiv, aber es ist so viel langlebiger.
Ja.
Also du entwickelst so viel stabilere Beziehungen zu deinen Mitmenschen und so viel sichere Netze. Also das ist ja auch zum Beispiel, ich habe zum Glück, ich kann mich unfassbar glücklich schätzen für die Freunde, die ich habe, sonst wäre ich auch nicht, wo ich bin in meinem Leben, wenn ich die nicht hätte. Ich kann mich bei meinen engen Freunden darauf verlassen, dass ich mich an die wenden kann. Und die werden mir dann sehr klar und vernünftig sagen, in welchem Rahmen sie mir helfen können.
Ja.
Und das ist halt unfassbar, unfassbar wertvoll für mich.
Ja, und ich finde es auch immer wieder erstaunlich zu bemerken, wie mit wie wenig Aufwand ganz viel geholfen ist. Also hier letztens habe ich mit meiner Freundin gesprochen, ihr ging es nicht so gut. Und ich war auch so ein bisschen komisch drauf und wir haben 2 Stunden telefoniert und so viel sortieren können, weil unser beider Therapie aufgehört hat. Und so zu merken, die ganzen Dinge, die man, die Fragestellung und die Herangehensweise, die man in der Therapie lernt oder die wir hier ja auch wöchentlich teilen, also es geht ja mehr um diese Herangehensweise, die kann man ein Leben lang benutzen und darauf zurückgreifen und sich gegenseitig spiegeln. Und es ist so geil, dass manchmal gar nicht so, oder meistens gar nicht so viel vonnöten ist, als wirklich da zu sein und ein gutes Gespräch zu führen. Und dafür bin ich auch unendlich dankbar, dass ich da einfach so viele Menschen in meinem Leben habe, mit denen das möglich ist. Und ich vergesse auch manchmal, dass es eben nicht bei allen so ist, dass so eine tiefe Ehrlichkeit und so eine Konstruktivität in Gesprächen vorausgesetzt ist. Also habe ich nicht auch letztens mit einem Freund darüber gesprochen, dass das bei ihm gar nicht so normal ist, dass wenn jemand fragt, wie geht's, man sagt ja nicht so gut, dass dann daraus nicht automatisch ein therapeutisches oder ansatzweise therapeutisches Gespräch entsteht, weißt du? Und für mich ist das so normal. Mein Vater hat auch irgendwann mal so, vor Jahren war das schon, gefragt, so, ihr redet immer so viel über eure Gefühle. Nicht so, ja, über was denn sonst? Ist doch total wichtig. Und ich glaube, nur deshalb kann ich auch einigermaßen reflektiert sein, auch ohne Therapie, weil ich halt reflektierte Menschen um mich herum habe, wie zum Beispiel auch dich. Also das ist ja alles, das macht Spaß und das ist witzig, aber es ist trotzdem auch sinnvoll so und hilfreich.
Ja, was auch total viel wert ist, ist ja eben tatsächlich pragmatisch an solche seelischen Probleme ranzugehen. Erst recht, wenn man das selber nicht kann. Weil, ey, wenn man selber gerade überfordert ist, wenn einem die Decke auf den Kopf bricht, ist halt nichts mehr mit Pragmatismus, ganz sicher nicht.
Ja.
Also, wenn man dann eben sich Hilfe sucht und irgendwie eine Freundin anspricht oder einen Freund, dass dann jemand einfach pragmatisch ist, ist unfassbar viel wert. Und ich kenne das zum Beispiel auch aus meiner Familie eher, dass dann hysterisch reagiert wird oder mit eigenen Problemen oder plötzlich alles ganz dramatisch ist. Und das ist natürlich das Letzte, was du dann brauchst. Deswegen versuche ich auch immer, wenn irgendwie Freunde mit einem Problem zu mir kommen, erstmal zu gucken, so okay, welche Lösungsspielräume hat man denn? Weil manchmal gibt es die und man sieht die halt selber gar nicht.
Ja, das ist ein gutes Wort, pragmatisch, weil man, also ich achte immer darauf, dass ich erstmal ja das validiere, was dort gefühlt wird. Das ist mir ja auch wichtig. Aber dann pragmatisch eben zu gucken. Also deswegen gehe ich ja auch zu meinen FreundInnen, weil ich weiß, die sind nicht aktiv betroffen und die können mich so ein bisschen runterholen aus der Intensität meiner Gefühle und das besser einordnen. Also das ist, glaube ich, das, was für mich am hilfreichsten teilweise ist in Gesprächen oder auch mit meiner Familie oder so. Und das ist natürlich viel leichter, das für jemand anders zu machen, wenn man nicht selbst betroffen ist. Und das ist halt dieses schöne Nehmen und Geben innerhalb von einer Freundschaft.
Ja.
Ja, Mensch. Look at us. Thriving.
Ja, wirklich.
Still learning, ja. Machst du nix. Ja.
Genau, aber ich glaube auch, dass wir das Themenfeld nicht abschließend dieser Folge werden klären können. Wie gesagt, bei mir ist das noch alles irgendwie relativ akut. Aber dafür läuft es wirklich okay. War irgendwie alles schon sehr viel schlimmer und es wird irgendwie auch alles sortierter und aufgeräumter. Von daher.
Ja, und gut, dass du da immer wieder Dinge findest, die irgendwie hilfreich sind und die du da auch eben mit uns teilen kannst. Ich bin mir sicher, ganz viele kennen diese Situation der Überforderung und der eigenen wackeligen Identität. Deswegen bin ich sehr gespannt, dass, ich hoffe natürlich, dass es bestmöglich läuft und ich hoffe, dass du uns da weiterhin mitnehmen kannst.
Ich werde sicher irgendwas Lustiges zu berichten wissen, künftig, zu dem Thema. Davon ist auszugehen.
Davon ist auszugehen, ja. Ach, Humor. Humor macht so viel besser. Ja.
Was Lustiges erzählen. Gestern, ich hatte gestern Therapie und es ging um auch Geldprobleme, die ich halt habe. Und mein Therapeut meinte halt, ich soll einfach meine Mom fragen, meine Mutter. Eigentlich nehme ich kein Geld von meiner Familie. Aber er meinte halt so, im Extremfall der Fälle meinte er, ehe ich mich seelisch völlig verrückt mache jetzt mit irgendwelchen eBay-Verkäufen, soll ich zur Not meine Mutter anrufen und um Geld fragen. Ich bin unfassbar glücklich, dass ich aus einer bürgerlichen Familie komme, wo das eine Option ist. Dieses Privileg haben viele Leute nicht. Es war so ein bisschen so immer dieses ultimative Eingeständnis, als erwachsene Person nicht autonom leben zu können für mich so. Ich tue das ungern, aber ehe man seelisch bekloppt wird, ist das sicher nicht schlecht. Und dann kam ich nach Hause zu Lara und sagte so, ja, war so voll der Wirbelwind. Und ich hatte den größten Lachanfall seit, ich glaube, 5 Jahren oder so. Ich war wie so ein Wirbelwind und meinte einfach zu Lara, ja, mein Therapeut meinte, ich soll mal meine Mutter anrufen. Und Lara so, hä? Wieso sagt dein Therapeutin, dass du deine Mutter anrufen musst? Und ich fange so total an zu lachen und meine so, ja, der meinte einfach, Herr Speron, rufen Sie doch mal Ihre Mutter an. Ich glaube, das könnte Ihnen richtig gut tun. Ich glaube, das könnte Ihnen seelisch richtig weiterhelfen. Richtig
psychoanalytisch.
Ja.
Ja, und hast du?
Ja, tatsächlich. Ja, ich habe dann meinen Stolz geschluckt und dachte mir, was soll's? Also ich habe dann einfach angerufen und genau, zur Not ginge das auch.
Gut. Also, ja, und auch das ist ein Step, wo man über seinen inneren Schweinehund springen muss. Ist nicht leicht. Deswegen gut, dass du das geschafft hast.
Ja, ich will mich ja gar nicht beschweren. Ich bin ja froh, dass ich in der Position bin, wo das möglich ist. Ich weiß von vielen Freunden, die diese Option nicht hätten. Ja. Deswegen will ich mich da gar nicht in irgendeiner wehleidigen Position selber wähnen. Von daher.
Ja.
Gut.
Ach, fuck.
Du hast auch noch ein Thema mitgebracht,
ja,
oder nicht?
Ja, oh, ich habe so ein bisschen gehofft, dass wir vielleicht. Also ich habe es mitgebracht. Ich bin ja ein offenes Buch. Ich kann ja auch nicht unehrlich sein. Aber ja, es ist so ein bisschen unangenehm. Es geht um Verletzlichkeit, Vulnerabilität. Ist ja auch klar, dass es jetzt auf die letzte Folge folgt. Es ist ja der klassische Ablauf. Wenn man involviert ist, dann ist das ganz leicht und witzig am Anfang. Und dann brechen so die alten Dinge auf. Und ich merke, dass ich das einfach nicht mag und dass mir das sehr schwer fällt und dass ich da immer noch viel dran zu arbeiten habe. Also, weil alles ist schön und gut, wenn ich mich sehr unabhängig fühle. Und sobald ich so ein Fitzelchen das Gefühl bekomme, okay, ich brauche jetzt was von einer Person, zum Beispiel, das stört mich dann. Dann komme ich mir direkt needy vor. Für mich ist es so schwierig, also ich mit meinen Bedürfnissen, die ich selber erfüllen kann, bin mittlerweile sehr gut darin, würde ich sagen, und sehr fein. Und ich kenne mich sehr gut, ich kann gut für mich sorgen, bla bla. Sobald ich aber was von einer anderen Person will oder erwarte, fühlt sich das für mich so. Oh, warte mal ganz kurz. Ja? Oh, Scusa. Ist er
da? Ich glaube, es hat gerade an der Tür geklopft und es wurde gesagt, Marie, redest du schon wieder im Podcast über mich? Auf Italienisch. Das würde ich sagen, mit meinen geringen Italienischkenntnissen ist das, was wir gerade im Hintergrund hören konnten. Aber Marie wird uns sicher aufklären, was konkret gerade passiert ist. Ihr könnt sie nicht sehen, ich kann Marie sehen durch den Spiegel an ihrer Zimmertür. Ich glaube, sie hat mit einem netten jungen Herrn gerade geredet.
Sorry, Leute. Das Ding ist halt, dass mich alle reden hören. Also man hört hier wirklich literally alles. Und deswegen, ja, wäre es komisch, wenn ich rede und die Tür aber nicht öffne.
Ja, was ich habe gerade gedolmetscht, was ich vermutet habe, was gesagt wurde. Also es klang für mich so mein Italienischkenntnis, als ob jemand gesagt hätte, Marie, redest du schon wieder im Podcast über mich?
Ach so, nee, das war mein anderer Nachbar von weiter weg. Der hat gerade noch ein bisschen Tabakko gefragt. Und ich teile ja nichts lieber als meinen Tabak. Und ja, das sind genau die kleinen Interaktionen, die ich süß finde. Und jetzt wart ihr live dabei.
Ach, schön.
Ja.
Schön.
Genau, aber zurück zum Thema. Ja, kennst du bestimmt, oder? Also.
Ja, auf jeden Fall kenne ich das. Vor allem von früher natürlich. Ich hätte jetzt aber vorher noch gefragt, weil jetzt haben wir dich ja an der Angel. Jetzt geht es ja erstmal um dich und deine Gefühle und nicht um mich. Es ging ja eben um mich. Jetzt wollen wir ja ganz genau mal reinbohren, wie das bei dir so aussieht. Wie gehst du denn damit um, wenn du das bemerkst? Was machst du denn dann, wenn dir das plötzlich auffällt?
Ich habe vorhin mit meiner Freundin so gelacht. When I have a crush, I'm getting literally mentally insane. Like even more than I'm already usually am. Nee, ich merke einfach, dass dann so negatives Gedankenkarussell anfängt. Ja, und wie ich jetzt damit umgehe, ist, dass ich das anspreche und nach Validierung frage und entweder jemand ist bereit, darauf einzugehen. Wenn diese Fragen oder dieses Bedürfnis zu viel wären, dann wäre es ja eh für den Arsch. Also, weil das ist ja eben das große Learning, wo ich auch einfach merke, dass ich mich und auch die Auswahl der Menschen, mit denen ich mich abgebe, einfach sehr verändert hat, vor allem im letzten Jahr nochmal, dass ich sage, entweder das ist auf meinem Level und wird meinen Ansprüchen und dem, was ich verdient habe, gerecht, sonst bringt es eh nichts. Wenn es da nichts zu holen gibt, dann ja, lieber weiß ich das frühzeitig. Genau, das heißt, wie ich damit umgehe, ist, ich nehme das erstmal wahr und spreche darüber mit Leuten und lasse das einordnen, ob das vor allem berechtigte Gefühle sind, die ich da habe. Und davon kann ich ausgehen in den meisten Fällen. Und dann lasse ich mich ermutigen, ja, auf die Person, die das jetzt betrifft, zum Beispiel zuzugehen und dann das einfach anzusprechen. Und das Allerwichtigste, wenn man Beziehungen aufbaut, egal ob jetzt romantisch oder freundschaftlich oder so, ist eben klare Kommunikation. Und ich merke jedes Jahr mehr, dass das für mich unverhandelbar ist. Genau. Und das hat mir sehr geholfen, da war ich sehr stolz auf mich.
Ja, kannst du garantiert auch sein, weil das klingt ja gar nicht so mentally ill, sondern sehr vernünftig sogar. Tatsächlich, als ob du sehr vernünftig damit umgehen würdest.
Das stimmt, ich habe das mentally ill-Ding halt, also ich habe das Ruder rumgerissen. Statt jetzt praktisch irgendwie innerlich durchzudrehen, aber äußerlich so zu tun, als wäre ich sau cool. Das ist halt der Preis, den ich dann bezahlen muss für meine eigene Mental Stability. Genau, das Gefühl ist irgendwie immer wieder schwierig, aber es ist eben auch berechtigt. Also vielleicht ähnlich wie das, was wir vorher besprochen haben. Das löst dann nicht alles komplett auf, aber die Bewusstwerdung und die Akzeptanz von vor allem von diesen Gefühlen und dann eben auch die notwendigen Handlungen, die sich daraus ergeben, das ist trotzdem was, ja, genau wie du sagst, was sehr Erwachsenes, würde ich sagen.
Aber du hast ja Verletzlichkeit als Oberbegriff erstmal gesagt dazu. Mhm. Was ist denn da verletzlich? Also was fürchtest du denn da, was eintreten könnte?
Ja, ich finde es immer wieder spannend, also wenn man Leute kennenlernt, dass ja Teil des Kennenlernens ist, nicht nur die coolen Seiten zu zeigen, sondern eben auch die vulnerablen. Und bei mir ist eben dieser krasse Kontrast zwischen, ich kann über ganz viele extreme Dinge super gut sprechen. Und das passiert doch immer ziemlich schnell. Dann aber so, wenn es um andere Dinge geht, habe ich sehr große Schwierigkeiten, wie zum Beispiel das mit der körperlichen Nähe oder eben auch sich, keine Ahnung, ein aufrichtiges Interesse einzugestehen. Also ich fühle mich verletzlich ab dem Zeitpunkt, wo ich das Gefühl habe, ich habe jetzt was zu verlieren. Vorher spielt es ja keine Rolle. Da kann ich mich verletzlich geben, mit Sachen, mit Themen, die ich komplett durchgekaut habe, die für mich klar sind. Verletzlichkeit beginnt für mich ab dem Zeitpunkt, wo mir jemand wichtig wird und ich Angst habe, den zu verlieren, weil das einfach für mich eine Situation ist, die ich ja sehr früh, die mich sehr früh, glaube ich, sehr geprägt hat und immer wieder aufs Neue so in die gleiche Wunde reingeht. Dann kommen wir dann auch immer wieder raus bei meinem ewigen Glaubenssatz, diesem niemals genug oder immer zu viel Ding, wo ich ja auch seit Jahren dran arbeite und der sehr viel besser ist und wo ich mittlerweile ja auch erkannt habe, irgendwie meistens liegt es ja gar nicht an mir. Es kann halt nicht für jede Person immer perfekt sein. Sind die meisten Personen ja auch nicht für mich. Mir sind ja auch ganz viele Personen irgendwie zu viel oder zu wenig und das liegt aber nicht an denen, sondern es ist einfach, wie man zusammenkommt. Genau, und was ich mir dann zum Beispiel auch sage ist, das gehört dazu, wenn du jemand kennenlernen willst und wenn du Menschen magst und wenn du dich teilen willst und wenn du willst, dass andere sich mit dir teilen, dann gehört dieses teilweise auch ein bisschen verunsicherte, verletzlich fühlen dazu. Sonst kannst du keine Beziehung eingehen und aufbauen und du musst für alles einen Preis bezahlen und du musst Risiken eingehen. Und ich hatte gestern noch ein ganz tolles Gespräch mit meiner kleinen Schwester, die meinen Vater zitiert hat, der wohl mal zu ihr gesagt hat, besser ein zerbrochenes Herz als ein verschlossenes Herz. Und das ist natürlich sehr pathetisch, aber es stimmt. Und darüber rede ich eben auch mit ganz vielen Leuten immer wieder. Also ich falle lieber ein paar Mal auf die Fresse, aber kann zumindest behaupten, ich war ich selber. Für viele bin ich genau richtig. Und für viele werde ich es eben auch nicht sein. Und das muss okay sein. Und das wird mein Leben lang, werde ich das weiter predigen und so leben, anstatt mich zu verschließen und irgendwie kalt zu werden und kein Risiko mehr einzugehen.
Ja, gerade das Verschließen ist ein schönes Bild dafür. Genau, man muss halt diesen Sprung wagen. Also man muss sich halt irgendwann wagen, diese Grenze zu überschreiten, diesen Sprung zu machen und sich halt zu zeigen, wie man ist. Ohne Spielen, ohne Charakter vorzutäuschen, ohne diese Mechanismen, die man kennt, die Themen, die man immer durchgekaut hat, die Themen, die man tausendmal durch, einfach so sein, wie man ist. Und es kann halt sein, dass das Gegenüber das halt blöd findet. Also es kann halt einfach sein, dass das Gegenüber das sieht und sich denkt, boah, nee, also das ist ja gar nichts für mich. Und das muss man halt eben irgendwann mal, man muss das ja nicht auf einmal, man muss das ja nicht komplett machen, sondern so phasenweise, schrittchenweise halt irgendwie, ne?
Ja, aber was ich schon auch irgendwie ein bisschen komisch finde, kannst du mir jetzt mal sagen, kannst du mir jetzt validieren oder invalidieren? Also die meiste Zeit so, ich bin ja viel in Kontakt mit Menschen, so generell. Und die meiste Zeit brauche ich relativ wenig von denen oder will ich sehr wenig von denen. Also alles, was die mir geben, ist dann schon so viel und so genug. Und manchmal habe ich das, dass ich auf einmal ganz viel von einer Person will. Und das meine ich auch mit diesem bisschen mentally ill. Also weißt du, und ich glaube, dass das tatsächlich nicht angemessen ist. Und was mir aufgefallen ist, ist, dass das in Italien auch immer noch mal ein bisschen anders ist als in Deutschland. Weil dadurch, dass meine Tage gezählt sind und ich hier ja nicht aktiv arbeite, habe ich das Einzige, womit ich meine Zeit verbringe, ist praktisch Kunst und Fühlen und Beziehungsarbeit. Und das heißt, ich habe ja ganz andere Kapazitäten, um mich auf Menschen einzulassen. Und ich habe ja auch eine ganz andere Offenheit und so, weil ich nicht meinen Alltagsstress habe und so. Und da habe ich dann schon selber gemerkt, okay, Marie, also hätte jetzt jemand, also weiß ich nicht, ob nach so kurzer Zeit du jetzt das bei jemand anders so auch so gemacht hast, weiß ich meine? Da sehe ich schon auch meine eigene, Dramatik.
Das kann ich alles sehr gut nachvollziehen, natürlich. Also bevor ich langfristige Beziehungen geführt habe, war ich auch immer extrem sehr stark verknallt und sehr fixiert auf Personen. Ich habe das auch immer noch. Also ich kann ja schlecht alleine sein, wenn Lara die Wohnung verlässt. Also weißt du, es ist ja auch ein bisschen so in diese Richtung. Und genau, wenn man sich dann wünscht, dass die Person 10 Stunden am Tag mit einem verbringt, aber die Person lebt halt in Italien, muss halt arbeiten gehen, dann kann das halt
vielleicht... Nee, muss sie ja gar nicht.
Wenn sie dich lieben würde, würde sie nicht arbeiten gehen.
Der muss nicht arbeiten. Der sucht gerade einen Job in Europa und ich so, du, also Berlin? Berlin ist echt toll.
Du kannst als DJ in Berlin arbeiten.
Oh Gott, ist auch Marketing. Naja, whatever. Scheiß drauf. Ich meine gar nicht so die Zeit. Ich merke einfach, dass meine Ansprüche sehr hoch sind und ich bin halt eine dramatische, vielfühlende Person und die meiste Zeit mag ich Leute nicht genug und immer wieder mag ich dann jemanden ganz doll und dann so muss ich immer an diesen geilen Spruch denken, forgive me God that I'm more in love with a story than with a man. Und also das trifft bei mir richtig oft zu, gerade wenn es in Italien ist. Und da muss ich mir dann einfach selber eine Schelle geben oder mir eine geben lassen, weil ich weiß, wie ich bin und dass das relativ, es hat wahrscheinlich mehr mit mir zu tun als mit der Person und ich mache dann die Person zu meinem Opfer. Und deswegen ist es gut, dass ich so viele Jahre Therapie hinter mir habe und erwachsen handel, weil es ist im Anliegen von allen Personen.
Also an alle italienischen Mütter, schließt eure Söhne zu Hause ein. Marie ist wieder im Land.
Mhm. Ja, aber genau. Ich habe auf jeden Fall schon, ich habe sehr, sehr gut gehandelt, würde ich sagen. Und ich werde euch weiter am Laufenden halten. Und zum Glück gibt es ja viele italienische Söhne.
Wir können ja nochmal eine Themenfolge generell zu dem Thema irgendwie machen. Dating oder so verknallt sein oder was auch immer.
Das ist ja immer spannend. Ja, vielleicht habt ihr ja Lust, uns in die Antwortfunktion reinzuschreiben, falls sich das an irgendwas erinnert oder falls es bei euch nochmal irgendein Thema aufmacht. Bin mir sicher, wir kennen das alle von allen Seiten. Manchmal steht man auf der, manchmal auf der anderen.
Das ist richtig. Ja. Manchmal bist du der Jäger, manchmal bist du der Bär, hat Kasper gesungen.
Ja, ich bin auch immer beides gleichzeitig gefühlt. Es ist immer so dieses, der will den und ich will den, der will die. Boah, keine Ahnung. Gibt es auch einen tollen Song drüber. Von Anna Diepenbusch. Tim liebt Tina. Doch Tina liebt Paul. Doch Paul. Irgendwie so, dann geht das immer so weiter. Den
Song mag ich gar nicht. Ich kann den Song gar nicht leiden, muss ich zugeben.
Ja, der ist total scheiße, aber so.
Ich mag den Song gar, ich kenne den natürlich, ich finde den ganz, ganz grausig. Das ist ein typischer Radiosong irgendwie.
Findest du?
Für mich, ja, würde ich sagen.
Der
ja.
erinnert so mich so total an so ein Kinderlied.
Ja.
Naja, whatever.
Fürchterlich.
Schwer zu
Wie auch immer.
Wie auch immer, jetzt habe ich schon wieder viel erzählt, aber ja.
Sollen wir mal zum Ende kommen für
Bitte.
Diese Woche?
Genau. Und wir wissen ja eh, wer bis zum Ende durchhält, das sind die wenigsten.
Und die sind selber schuld.
Wirklich absolut selber schuld. Ja, ey, aber schön, dass wir so viele verschiedene Themen besprechen konnten. Beide von sehr aktiven Dingen und mal gucken, wie es nächste Woche um uns steht, oder? Ich drücke uns auf jeden Fall die Daumen, ey.
Wir werden berichten vom weiteren Verlauf der Dinge. Liebe Zuhörende, stürzt euch in die Liebe, grenzt euch ab von denen, die Hilfe brauchen, aber wo man sich vielleicht auch nicht mit reinstürzen sollte. Stürzt euch in die Liebe und stürzt euch nicht ins Elend. Das ist wahrscheinlich die Konsequenz aus dieser Folge, dass man das so zusammenfassen kann. Und dann berichten Marie und ich nächste Woche, wie es weitergelaufen ist mit unseren kleinen akuten Themen.
Danke, ja, genau so machen wir es. Und denkt dran, man muss für alles einen Preis bezahlen. Ist halt einfach so. Muss nur wert sein im besten Fall. Also.
So ist es. Bis nächste Woche.
Bis nächste Woche. Tschüss.
Abschließend möchten wir uns bedanken bei Lara Valentina für das Foto,
bei Simon Slommer für den Jingle und bei euch fürs Zuhören.
Bis zur nächsten Folge.